Und Angst kennen wir alle Male. Wir leben in einer wunderschönen Welt. Wir haben es ja eben gesehen. Es ist eine wunderschöne Schöpfung. Aber leider ist diese schöne Welt nicht wirklich gut. Wir leben in einer Welt voller Trauer, Sünde, Schmerz und Pein. Es geht so weit, dass Paulus sagt, die ganze Schöpfung seufzt und ist beschwert. So schön sie auch ist, was wird das erst in der vollendeten Ewigkeit werden? Ja, die ganze Schöpfung seufzt, sie ist beschwert. Und Jesus sagt im Johannesevangelium, in der Welt, da habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In der Welt, da habt ihr Angst, das sagt Jesus, weil er Realist natürlich ist. Er sagt das natürlich nicht als Wunsch, ihr sollt Angst haben. Sondern er sagt es als eine Tatsache, in der Welt, da habt ihr Angst. Wobei die eigentliche Nachricht Jesu ist, fürchtet euch nicht. Es heißt im Hebräerbrief, dass Jesus, der Sinn des Kommen Jesu, war der, um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Jesus ist gekommen, um uns die Angst sogar vor dem Tode zu nehmen. Und wenn wir in unser Leben schauen, dann müssen wir feststellen, dass das oft nicht der Fall ist, dass das Ziel Jesu, der gekommen ist, damit wir keine Angst mehr haben, dass dieses Ziel oft nicht erreicht ist. Ja, wenn doch Jesus den Tod, von da heißt es, ist der letzte große Feind, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch sogar von dieser Furcht, der Ängste aller Ängste, zu befreien. Wie kann es dann sein, dass wir so oft so beschwert sind von allen möglichen Ängsten? Wir fürchten, unsere Gesundheit zu verlieren. Wir fürchten uns vor anderen Menschen. Wir fürchten uns vor Bedrohung, Mobbing und Verfolgung. Wir fürchten uns davor, unser Leben zu vergeuden. Dass es nicht das gebracht hat, was wir uns erträumt haben. Dass wir unsere Ziele nicht erreicht haben. Weshalb ist unser Leben auch als befreite Kinder Gottes so oft so von Angst geprägt? Nietzsche hat als Vorwand, wahrscheinlich als Entschuldigung, hat er mal gesagt, ich würde mich ja vielleicht bekehren, wenn die Christen etwas erlöster aussehen. Das ist sicher aus seinem Munde nicht ernst zu nehmen, aber es ist was dran. Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Ich habe sogar dem Tod die Macht genommen. Warum fürchten wir uns so? Ich glaube, das liegt daran, weil wir etwas in der Tiefe unseres Herzens nicht wirklich verstanden haben. Unser Leben ist nicht das Eigentliche. Das Leben auf Erden ist eine Etappe. Es ist lediglich eine Aufgabe, die es zu bewältigen gilt. Die Aufgabe des Menschen überhaupt ist, Gott zu suchen und zu finden und Versöhnung durch Jesus Christus zu erfahren. Das ist die erste Aufgabe, die Sinnfrage des Menschen. Nun, wir, die wir hier sitzen, wir haben Jesus gefunden. Und was nun? Wir haben unseren Lebenssinn erfüllt. Wir haben Jesus gefunden. Warum seid ihr dann noch hier? Heute Morgen, guckt, schaut euch um, die große Menge ist schon weg. Warum sind wir dann überhaupt noch hier? Das Leben ist nicht das Eigentliche. Wir sind noch hier, weil jeder Einzelne von euch eine Aufgabe hat. Das ist der einzige Grund, warum wir überhaupt noch hier sind. Halberstadt ist super. Die Schöpfung ist super. Aber der Himmel ist noch viel, viel großartiger. Warum sitzen wir noch hier? Weil wir eine Aufgabe haben. Und das ist tatsächlich der einzige Grund. Unser Leben ist nicht das Eigentliche, es ist lediglich eine Aufgabe, die es zu bewältigen gilt. Ich habe neulich ein Gespräch gehabt in der Eheseelsorge. Da kam jemand und der sagte, ja, meine Frau hat gesagt, ich mache sie nicht glücklich. Es ist schön, wenn man in der Ehe glücklich ist. Da kann ich gerade ein Lied von singen, ne? Läuft also noch gut. Aber Aber das ist nicht das Eigentliche. Gott stellt zwei Menschen zusammen, damit sie sich ergänzen können, damit sie gemeinsam die Aufgabe des Lebens bewältigen können, weil sie es alleine nicht schaffen würden. Deshalb stellt Gott Menschen zusammen. Es geht nicht darum, sich gegenseitig, na, wie sagt man, zu bespaßen. Ja? Also was für ein Spruch. Ja, meine Frau sagt, nach 40 Jahren Ehe oder so, meine Frau sagt, ich mache sie nicht glücklich. Erstens, keiner ist für das Glück des anderen verantwortlich. Zweitens, kein Mensch kann das Glück eines anderen gewährleisten. Das ist gar nicht seine Aufgabe. Sondern Gott stellt zwei Menschen zusammen und sagt, vor euch liegt eine Riesenaufgabe. Und damit ihr die besser bewältigen könnt, stelle ich euch zusammen. Ja, das Leben ist kein Ponyhof. Das Leben ist kein Ponyhof und auch kein Zirkus. Der Bundestag ist manchmal ein Zirkus. Nein, nein. Das Leben ist kein Ponyhof. Es geht um eine Aufgabe, beziehungsweise Aufgaben, die in Wahrheit Gottes Aufgaben sind. Es ist nicht unsere, sondern Gottes letzte Verantwortung. Und Gott möchte uns lediglich zu Dingen gebrauchen. Unser Fehler ist, das Leben nicht als gottgestellte Aufgabe zu begreifen und anzunehmen. Paulus sagt, wir sind Gottes Gebilde, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat. Und darin können wir ruhen. Unser Fehler ist es, die Aufgabe nicht zu begreifen, denn wenn wir unsere Aufgabe erkennen, wenn wir unseren Platz einnehmen, wo auch immer, dann kommen wir in Gott zur Ruhe. Dann ist es auf einmal seine Verantwortung. Und Gott weiß sehr wohl, seine Dinge auch wirklich umzusetzen. Wer sein Leben zu erhalten sucht, das kennen wir alle, der wird es verlieren. Wir stehen nicht unter Erfolgsdruck. Wir müssen unser Leben nicht selbst bauen. Wir müssen unser Leben nicht selbst bauen und in die Hand nehmen. Nein, wir dürfen ruhen, ruhen in Gott, in seinem Willen, in seiner Aufgabe für uns, in seiner Führung und dann auch in seiner Fürsorge. Ich war ein Jahr lang arbeitslos, war ich beim Arbeitsamt. Und dann sagte der, ich soll Bewerbungen schreiben. Bin angeguckt, als wüsste ich nicht, was Bewerbungen sind. Ich weiß, was Bewerbungen sind. Ich kann aber gar keine schreiben, weil ich mich noch nie beworben habe. Ja, und dann sagt der vom Arbeitsamt, naja, aber Sie haben doch ein paar Mal die Stelle gewechselt. Ich sage, ja, aber ich musste mich nie bewerben. Ja, weil Gott hat die Dinge einfach so geführt. Ja, und ich erkläre das mal einem auf dem Arbeitsamt. Ne? Also, aber das bedeutet loslassen, sich legen einfach nur in die Aufgabe, die Gott uns gestellt hat. Was wie ein Opfer aussieht, was wie Verzicht aussieht, ist in Wirklichkeit der Garant von Ruhe, Frieden und Sicherheit. Jesus hat sich so verstanden und das hat ihn frei gemacht. Jesus wurde von Herodes an Leib und Leben bedroht und das tatsächlich ganz konkret. Herodes will dich umbringen. Das ist keine gute Botschaft. Ich weiß nicht, wie es uns dann ginge. Manche unserer Freunde aus dem Iran oder anderen Ländern haben da vielleicht Erfahrungen gemacht. Was stellte Jesus Herodes entgegen? Seinen gerissenen Fluchtplan oder seine gewaltige Macht zur Selbstverteidigung? Nein, er stellte Herodes und der tödlichen Bedrohung seine Berufung entgegen. Da kommt die schlimme Nachricht und Jesus antwortet, siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen. Heute und morgen und am dritten Tag, da werde ich vollendet. Doch ich muss heute und morgen und am folgenden Tag wandern. Das hört sich doch cool an. Da kommt die Todesdrohung. Und Jesus sagt, nee, ich mache heute dieses, morgen jenes und danach mache ich dieses. Ich tue das, was ich zu tun habe. Die Bedrohung des Herodes spielt in Jesu Plänen schlicht keine Rolle. Er weiß, ich muss und ich werde tun, was ich eben tun muss. Und der Vater selbst wird für das Gelingen sorgen. Das ist eine Ruhe im Willen, in den Plänen Gottes. Wenn du in den Wegen Gottes wandelst, wenn du deinen Platz eingenommen hast, wenn du deine Aufgabe angenommen hast, wer möchte dann bezweifeln, dass Gott mit dir ist? Und wenn Gott mit dir ist, ja, Paulus sagt, wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein? Das bedeutet Frieden und Ruhe. Das ganze Ausmaß des Friedens Gottes wird in Lukas 4,30 deutlich. Da heißt es, und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus. Und sie führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Er aber schritt durch ihre Mitte einfach und ging weg. An anderer Stelle sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ja, man muss sich das vorstellen, die haben ihn an den Rand des Abgrunds gedrängt, wollen ihn da runterstürzen, eine geifernde Menge. Und da heißt es, er ging durch ihre Mitte einfach weg, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Was folgt daraus? Wenn wir unseren persönlichen Platz in den Vorstellungen Gottes einnehmen, dann sind wir sicher. Wenn wir Gottes Aufgaben annehmen, dann sind wir sicher, bis dass Gott sie durch uns vollendet hat. Jesus sagt einmal, nicht ein Sperling fällt zu Boden ohne den Willen des Vaters. Wie viel weniger ein Nachfolger Jesu Christi, bevor er sein Werk vollbracht hat, seinen Lauf vollendet hat. Das bedeutet Sicherheit vor tödlicher Krankheit, vor Mord und Gefahr. Die meisten von euch oder viele von euch kennen meine Geschichte. Ich habe 2001, und das habe ich nicht jeden Tag, eigentlich nie, 2001 habe ich nachgedacht und gebetet und dann habe ich ein Bild vor Augen gehabt. Und zwar eine Karte vom Harz. Und da waren auf den Dörfern, nicht auf allen, aber auf vielen Dörfern waren rote Punkte auf dieser Landkarte. Ich habe damals gedacht, ich sollte in diesen Dörfern Hauskreise oder sowas gründen, von Harzgerode aus, wo ich damals war. Ich habe das einem Menschen erzählt, und zwar dem Hans-Jürgen Tintlein. Klappt alles? Achso, das ist jetzt ein Zeugnis, das ist jetzt eingeschoben. Dann habe ich den Hans-Jürgen Tintlein, das war damals mein Mentor, Pastor in Wernigerode. Dem habe ich das erzählt und anders niemandem. 3 Tage später rief der Hans-Jürgen Kindlein mich an und sagt, Markus, du glaubst es nicht. Mich hat eben eine Schwester aus der Gemeinde angerufen. Die ist morgens ins Badezimmer gegangen, hat in den Spiegel geguckt und was glaubst du, was die da gesehen hat? Eine Landkarte, nicht ihr schönes Antlitz. Sondern sie hat eine Karte gesehen vom Harz mit lauter roten Punkten. Also, das ist meine Nummer, ja. Und weder ich noch diese Frau, die ihr auch alle kennt, aber ich, ja. Wir sind nicht typisch charismatisch. Also, wir erleben diese Dinge nicht, ohne Ende. Ich habe mich also riesig gefreut und habe gedacht, gut, ich soll von Harzgerode aus Hauskreise gründen im Harz. Lange Zeit ist nichts passiert. Und dann habe ich es vergessen. Und dann war ich 1,5 Jahre wirklich todkrank. Und als ich dann gesund oder aus der Krankheit kam und dann dachte, schlimmer kann es nicht mehr kommen, da fing mein Familiendrama an. Und das hatte natürlich auch mit Schuld und so weiter zu tun. Ich habe danach genug gehabt. Ich habe gedacht, ein bisschen Glauben reicht mir, aber das war's. Habe ich angefangen, meine christlichen Bücher zu verschenken. Mittlerweile habe ich sie alle wieder eingesammelt, ja. Vor einem halben Jahr ist mir aufgegangen, dass ich 10 Außenstellen habe auf allen möglichen Dörfern im Harz. Das ist ein Ding. Das heißt, 17 Jahre, nachdem Gott mir das gezeigt hat, 17 Jahre, wo ich dazwischendurch todkrank war, anderthalb Jahre weg vom Fenster, wo ich danach in Schuld und Elend und Krise geendet bin und selber schon keine Lust mehr hatte und gesagt habe, ich habe genug. Selbst das konnte den Willen Gottes nicht verhindern. Das ist doch meine Nummer. Ja. Also wenn wir in Gottes Plänen unseren Platz einnehmen, da sind wir sicher und wir haben Frieden und der Wille Gottes wird geschehen. Wer will es ihm wehren? Und bei Paulus sehen wir dasselbe. Ja, Paulus sitzt im Gefängnis in Rom, in Todesgefahr. Und später ist er ja da auch gestorben. Aber bei seiner ersten Gefangennahme, da sagt er, ich bin sicher, hier nicht umzukommen. Ich bin sicher, dass ich wieder frei werde. Warum? Dann sagt er, ich bin sicher, dass ich hier nicht sterbe, ich werde wieder freikommen, um euretwillen, weil meine Aufgabe nicht zu Ende ist. Weil meine Aufgabe, deshalb weiß ich, da kann der Nero, der Kaiser, wie er sonst geheißen hat, Geschichtsprofessor Nero, da kann der Nero sich auf den Kopf stellen. Ich werde hier rauskommen, weil meine Aufgabe ist nicht vollendet. In der Gefangenschaft später, da wusste er es anders. Da sagt er, ich habe meinen Lauf vollendet. Und da wusste er, dass er heimgeht. Aber da wusste er, Herodes kann tun, was er will. Nero. Ja. Nero kann tun, was er will. Ich werde rauskommen, weil meine Aufgabe nicht erfüllt ist. Nun haben wir als Christen ja nicht nur Sorge vor Verfolgung und tödlichen Krankheiten, sondern ja auch um materielle Dinge, unser Einkommen, unsere Versorgung. Aber sieht es denn da anders aus? Wenn Gott etwas für uns vorgesehen hat, wenn er uns eine Aufgabe gestellt hat, und das hat er jedem Einzelnen von euch, wird er uns dann nicht auch die nötigen Mittel zur Verfügung stellen? Ich freue mich sehr über euer Ehepaar, deren Name ich gerade vergessen habe, der gerade auch die Übersetzung hier macht. Ja, ich freue mich sehr über euch. Ja, weil ihr arbeitet hier mit Migranten, mit Flüchtlingen und dann schickt der Herr euch euer Werkzeug. Entschuldigt, dass ich euch jetzt als Werkzeug deklariere. Aber das ist doch toll. Wenn Gott uns eine Aufgabe gibt, dann sorgt er selbstverständlich auch dafür, dass wir die Dinge haben, die wir brauchen. Oder halten wir Gott für so unweise oder ohnmächtig? Paulus sagt im 1. Korintherbrief, es sei Paulus oder Apollos oder Kephas. Es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges. Alles ist euer, ihr aber seid Christi. Wenn wir Christus gehorsam sind, wenn wir in seiner Aufgabe, in seinem Plan stehen, da gibt es kein Halten. Da sagt Gott, alles ist euer. Gott ruft das Nichtseiende, als wäre es da, um euretwillen und um der Aufgabenwillen, die wir haben. Als das Evangelium seinen Anfang nahm, da hatte Gott für alles gesorgt. Es gab keine Grenzen. Es gab offene Grenzen. Es gab die breiten Heeresstraßen der Römer. Die gibt es zum Teil ja heute noch. Nicht? Die haben noch besser gebaut als ihr Ossis die Mauer. Ja? Da hatte Gott das vorbereitet. Keine Grenzen, breite Heeresstraße, eine Sprache in der ganzen Welt. Dieses Volksgriechisch, diese Koine. Ja. Gott hat es bereitet. Als Martin Luther erweckt wurde, da hatte Gott für alles gesorgt. Martin Luther übersetzte die Bibel in Deutsch und ach, wie zufällig, ja, kommt der Buchdruck daher. Was für ein Zufall. Nein, das ist die Hand Gottes. Die Hand Gottes, die seine Aufgabe tatsächlich auch erfüllt. So sorgt Gott für seine Anliegen. Und wenn wir unseren Platz in seinem Willen einnehmen, dann ist Matthäus 6,33 kein Geheimnis, sondern Realität. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Sorgen müssen wir uns nicht um Gottes Dinge. Sorgen müssen wir wohl da, wo wir unsere eigenen Wege gehen. Da haben wir Anlass zur Sorge und die sind dann auch wirklich berechtigt. Wenn du deinen Platz eingenommen hast, dann kannst du ruhig sein in Gott. Solange deine Berufung, in der Familie, im Job, in der Gemeinde oder wo auch immer, solange deine Berufung zu was auch immer steht und du darin Platz genommen hast, ist für deine Existenz gesorgt. Solange deine Aufgabe auf Erden nicht abgeschlossen ist. Und da erleben wir auch eine Freiheit, zum Beispiel wenn es um die Bewertung durch andere geht, um Erfolgsdruck. In der Aufgabe Gottes darfst du frei sein, indem du einfach tust, was du tun musst. Das ist ein wunderbares Wort des Apostel Paulus, der sagt, mir ist es das Geringste, von euch oder von irgendjemand anders beurteilt zu werden. Da sagt er, in großer Freiheit. Und da sagt er nicht in einer Arroganz, ja, er sagt, damit bin ich nicht gerechtfertigt. Gott ist es, der das irgendwann beurteilen wird. Aber von euch ist es mir das Geringste, beurteilt zu werden. Denn ich habe in Einfalt das getan, was ich glaubte, dass Gott mir gegeben hat, zu tun. Und da ist eine große Freiheit drin. Frei sein von Erfolgsdruck. Frei dürfen wir sein, auch von dem Versuch, uns selbst zu finden und selbst zu verwirklichen. Auch das begegnet einem im Leben und eben auch in der Seelsorge. Gerade im Alter zwischen 50 und 60, also meinem Alter, da ticken die Leute oft aus. Ja? Weil dann denken die Leute so, wenn ich in meinem Leben noch was ändern möchte, dann muss ich das jetzt tun. Es ist ein ganz gefährliches Alter zwischen 50 und 60. Ja, und da kommen Menschen auf die verrücktesten Ideen. Ja, da wird der Akademiker auf einmal Goldgräber in Alaska oder so. Ja, oder der 55-Jährige, der rennt auf einmal mit einem verkehrt rumen Basecap durch die Gegend. Ja, weil er gerade auf der Suche nach sich selbst ist. Das ist ein Wahnsinn und das passiert. Was glaubt ihr, wie viele Ehen da kaputt gehen? Naja, meine Frau nach 40 Jahren Ehen sagt, ja, du machst mich nicht glücklich und tschüss. Ne? Ich muss mal gucken, was noch sonst noch so gibt. Auf der Suche nach sich selbst. Also ich finde ja die Formulierung schon hart. Ja? Also ich muss sagen, ich habe mich gerade gefunden. Ja? Ich stehe hier und so. Auch davon werden wir frei. Als Johannes der Täufer mal gefragt wurde, wer bist denn du? Da sagt Johannes der Täufer, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Das war's. Ja, er identifiziert sich mit seiner Aufgabe in Gott und das ist genug. Er sagt, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Wir streiten gerade, diskutieren in der Gemeinschaft darüber, im Verband, ob wir zukünftig weiter Prediger heißen sollen oder ob wir Pastoren heißen sollen. Ja, das ist eine Diskussion, die geht mir sonst wo vorbei. Ja, ich bin... Wie auch immer, ja, ich bin ein Prediger des Evangeliums. Ja, das ist mein Job, das ist meine Berufung in diesem Leben. Punkt. Also wir brauchen uns nicht erst selber suchen. Das Einzige, was Not tut, ist tatsächlich Kontrolle abzugeben. Und das ist eine Vertrauensfrage. Aber da liegt der ganze Frieden drin, begründet. Gibt es ja dieses wunderschöne Lied, so nimm denn meine Hände. Ja, ein ganz tolles Lied. Ja, solange du an deinem Platz deine Berufung ausfüllst, solange bist du sicherer als in Abrahams Schoß. Was aber, wenn meine Berufung zu Ende ist, meine Aufgabe erfüllt? Was, wenn ich so alt geworden bin, dass ich kaum noch etwas leisten kann? Also zunächst einmal alt bedeutet nicht arbeitslos. Und du kannst beten, du kannst Ratschläge geben, du kannst Kinder und Enkelkindern ein Zuhause bieten. Wisst ihr, für mich selbst gibt es so rein emotional kaum etwas Beruhigenderes, Heimeligeres, wie die Vorstellung, dass die Großmutter im Schaukelstuhl sitzt und der zeitungslesende oder gar bibellesende, Pfeife rauchende Großvater auf der Gartenbank. Das hat für mich so das Gefühl von zu Hause. Wir können Atmosphäre prägen. Ja? Ich habe es mit Spitzweg, ne? Deshalb der Mann mit der Pfeife auf der Bank und so. Ne? Also ganz toll. Ihr habt eine Aufgabe bis zum letzten Atemzug. Niemand ist da überflüssig. Wir überlegen gerade, ob wir nicht ein Podium finden, wo alte Geschwister aus ihrem Leben erzählen können. Weil ihr habt etwas erlebt, das gibt es ja überhaupt. Ihr habt wirkliche Schätze, auch ihr älteren Geschwister. Und wenn jemand dann wirklich einmal seinen Lauf vollendet hat, seine Lebensaufgabe erfüllt hat, dann kann man auch zurückschauen und dann den Blick nach vorne richten und dankbaren Herzens loslassen und sich freuen. Hier darf dann der Spruch wahr werden, alt und lebenssatt. Zurückschauen auf ein erfülltes Leben. Und wenn es dann soweit ist, dann möchte der Herr uns sagen, freut euch. Denn eure Erlösung ist nahe. Wer in seiner persönlichen Berufung ruht, der kann dann auch loslassen, weil er schon lange vorher losgelassen hat, als er sich in die Hand Gottes legte. Als er sich nämlich in seine Wege hineingestellt hat. Paulus konnte als Vorbild für unser Ende sagen, alles gut. Alles gut. Die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird. Durch die Gnade in der Freiheit des Christus gelebt, den Frieden des Willens Gottes genossen und das Werk vollbracht, das zu vollbringen war. Alles gut. Und wenn wir dann heimgehen, am Ende unserer Aufgabe, dann erhebt sich der Herr von seinem Thron und kommt uns entgegen. Der Friede, die Sicherheit, die Versorgung und die Erfüllung liegt alleine, wie in dem Liedvers beschrieben. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du wirst gehen und stehen, da nimm mich mit. Denn wir sind Gottes Schöpfung, zu wandeln in Werken, die Gott so vorbereitet hat. Amen. Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du dich nach uns sehnst und dass du die Gemeinschaft mit uns haben möchtest und es eigentlich auch gerne hättest, wenn wir bei dir sind in der Herrlichkeit. Aber Herr, du hast einem jeden Einzelnen von uns eine Aufgabe gegeben, einen Platz gegeben, an dem er sicher ist, wo er dein Werk zu treiben hat. Möchte ich bitten, dass jeder Einzelne von uns seinen Platz erkennt und willens ist, sich in diese Aufgaben hineinzugeben. Habe Dank, dass das Frieden, Ruhe, Sicherheit und Erfüllung bedeutet. Amen.